Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Seit Beginn des Jahres wird es hier einmal im Monat sportlich. Wir stellen euch Hundesportarten vor, die Menschen, die diese Sportart wirklich leben und lieben, betreiben. Nach Obedience und Agility geht es heute weiter mit einer Hundesportart, die noch nicht jeder kennt, vermute ich mal, die aber unglaublich viel Potenzial hat und richtig Spaß macht. Hoopers. Und ganz ehrlich, wer könnte euch Hoopers besser vorstellen als Michael Kroner? Michael ist zertifizierter Hundetrainer, Verhaltensberater nach IHK, BHV und VDH-Wirtungsrichter im Hoopers. Er gehört zu den Menschen, die diese Sportart in Deutschland von Anfang an mitgeprägt haben. Und genau diese Leidenschaft hört und spürt man sofort. Ich habe richtig Bock auf diese Folge, auf dieses Thema und auf dieses Gespräch. Wir sprechen darüber, was Hoopers ausmacht, warum die Arbeit auf Distanz so faszinierend ist und für welche Mensch-Hund-Teams dieser Sport einfach richtig passend ist. Herzlich willkommen zur Vorstellungsfolge von Hoopers und damit auch zu deiner Folge, Michael Kroner. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Michael.
Hallo Jan, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir ein bisschen über deine Leidenschaft sprechen dürfen. Hoopers.
Ja, ich freue mich auch, aber ich muss ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon.
Ja, das gehört immer ein bisschen dazu. Zeig doch immer, dass es einem irgendwie wichtig ist, dass es gut wird.
Ja, ich hoffe mal, dass es, dass es Anklang findet und dass man die Leute so ein bisschen mitnehmen kann, begeistern kann zu dieser Hundesportart, die ich natürlich... Also für mich persönlich was Faszinierendes ist, wo eigentlich viele, viele Dinge im Hundesport mitunter abdeckt.
Starten wir vielleicht, bevor wir sagen, was genau Hoopers ist, starten wir damit, warum fasziniert es dich so sehr?
Es ist einfach die Herausforderung und die Kunst des Führens auf Distanz. Es ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Ich sag mal, Hütehunde, die arbeiten ja mit den Menschen sowieso auf Distanz, an den Schafen, an den Kühen und so weiter. Aber die Herausforderung ist natürlich auch, andere Hunde mit in diesen Hundesport reinzubringen. Auch denen die Möglichkeit zu schaffen, dass man Spaß hat im Team. Ja. Und das Tolle an Hoopers ist einfach... es gibt keine Zeit. Das heißt, du hast diesen Zeitdruck nicht. Ich diskriminiere dadurch natürlich keine Hunde, keine Menschen. Es ist egal, ob der Hund jetzt langsam ist oder schnell ist, egal welche Rasse, welches Gewicht, welche Größe. Entscheidend ist, dass der Hund die Motivation hat und den Spaß hat, sage ich mal, mit seinem Menschen in so ein Parcours zu durchlaufen. Und das ist die Faszination. Du stehst in einem Führbereich, der fix ist, ohne mitzulaufen und du navigierst den Hund im Prinzip durch den Parcours an verschiedenen Geräten vorbei, durch Geräte, durch Umgeräte und so weiter.
Hört sich großartig an. Ich weiß noch genau, als ich es das erste Mal gesehen habe, das war im Hundesporthotel Wolf, da habe ich parallel auch ein Seminar gegeben und habe dann irgendwann mal so durch die Fensterscheiben in die Halle geguckt und dachte mir so, wow, was ist das denn Geiles? Die schicken die Hunde hier einfach mal quer durch diese gesamte Halle und die Hunde arbeiten das alles eigenständig ab. War ich sehr fasziniert von diesem ersten Eindruck, den ich da bekommen konnte.
Ja, Und genau das macht es letztendlich auch aus. Es gibt ja verschiedene Ansätze, um dem Hund das Ganze beizubringen. Und ja, am Anfang gab es da so verschiedene Systeme, wo man dachte, naja, okay, das ist das Nonplusultra. Aber ich sage immer, es gibt kein High-End-System. Das Ganze entwickelt sich weiter, genauso wie im Agility. Die Parcours werden anspruchsvoller. Und du musst dich einfach diesen ganzen Gegebenheiten anpassen. Ich bin mittlerweile auch tatsächlich weg von einem bestimmten System, sondern ich sage immer eine situative Navigation, wo ich einfach flexibel bleibe. Und ich kann natürlich auch nicht von den Menschen in ein System, sage ich mal, reindrängen, sondern letztendlich muss ich das System dem Team anpassen. Das heißt, welche Fähigkeiten sind vorhanden, welches Wissen, welche Erfahrungen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig und deswegen ist es auch so spannend. Und ich biete tatsächlich mittlerweile auch, losgelöst von einem System, biete ich drei Ansätze an. Und zwar habe ich einmal das Referenzorientierte, das heißt abhängig von der Position des Hundeführers, wo sich der Hund dran orientiert. Das heißt mit dem Zu oder Weg von mir, also auf mich zuarbeiten oder von mir wegarbeiten. Das nächste wäre das raumorientierte Konzept, wo ich mit absoluten Signalen arbeite, zum Beispiel links und rechts. Da ist es unabhängig von der Position des Hundeführers. Das heißt, ich kann den Hund auch von hinten steuern über die Wortsignale, wenn er entsprechend ausgebildet ist. Und dann gibt's natürlich noch das hybride Navigationssystem. Das wäre dann ein Mix aus dem Referenzorientierten und dem Raumorientierten. Und somit bin ich total flexibel, kann auf jedes einzelne Team eingehen und im Prinzip auf jedes Team so ein Navigationssystem zuschneiden. Weil letztendlich geht's ja um den Spaß im Parcours. Ja? Mhm. Wenn ich sehe, mit welcher Freude die Hunde und die Menschen im Parcours das Ganze absolvieren, also da kriege ich manchmal auch Gänsehaut. Ne? Ich bin ja auch als Richter bin ich ja viel unterwegs und ich sehe natürlich viele, viele Teams. Und ja, es ist einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl in dem Hoopers, wo du keinen Zeitdruck hast. Und ich sag mal, es gibt auch kein Ego, dass jetzt, wenn jetzt 3, 4 den ersten Platz haben, dann ist es eben so. Es gehört einfach zu der Gemeinschaft mit dazu. Und ich hoffe, dass das uns noch lang so erhalten bleibt, ja.
Ich würde es euch wünschen und ich kann dir sagen, ich habe jetzt schon in den ersten 5 Minuten irgendwie 3 oder 4 Mal Gänsehaut gehabt, nur von dem, wie du drüber redest. Also wirklich eine coole Sache. Ich glaube, wir müssen langsam auflösen, wie genau das abläuft. Du hast gesagt, es gibt einen Führbereich, in dem der Mensch steht und dann muss der Hund Geräte abarbeiten. Was für Geräte gibt es? Wie sieht das Ganze aus? Was muss der Hund bewerkstelligen?
Also, die, wo Agility kennen, es ist im Prinzip ähnlich. Da stehen auch unterschiedliche Geräte mit Kontaktzonen, mit Sprüngen und so weiter, mit Tunneln. Und ähnlich ist es im Hoopers, bloß da gibt es keine Sprünge. Beim Agility läufst du mit, du kannst deinen Hund im Prinzip führen. Mhm. Und bei Hoopers steuerst du deinen Hund auf Distanz fern. Ja? Es ist genauso, in Hoopers ist es genauso ein nummerierter Parcours mit unterschiedlichen Geräten. Da stehen dann die Hoops, die durchlaufen werden, das sind so Bögen. Es sind Tunnel, die durchlaufen werden, allerdings nicht wie im Agility, sondern diese Tunnel, die sind 1 Meter lang und 80 Zentimeter Durchmesser. Dann gibt es im Prinzip die Barrels, die Tonnen und es gibt die Gates. Tonnen können umlaufen werden, Gates können umlaufen werden und es gibt natürlich auch an den Gates und an den Tonnen verschiedene Winkel, die der Hund letztendlich bewältigen muss. Und das Ganze muss natürlich auch entsprechend trainiert werden. Ja, also der Grundsatz ist ja zunächst mal Basics, das heißt, du brauchst ein Fundament. Das heißt, der Hund muss zunächst mal die Geräte kennenlernen. Ich denke mal, es ist auch ähnlich wie im Agility. Mhm. Der Hund muss wissen, was er mit dem Gerät tun soll, ob er es umlaufen soll, ob er es durchlaufen soll. Und das, denke ich mal, ist das Entscheidende, dem Hund beizubringen über entsprechende Signale. dass er das Ganze auch bewältigen kann. Das heißt, ich brauche zunächst mal, der Hund muss wissen vom Bewegungsablauf, was muss ich tun, um zum Erfolg zu kommen. Also das Ganze läuft natürlich über positive Verstärkung ab. Mhm. Das macht für mich Sinn und so arbeite ich auch. Und dann kann ich für mich entscheiden, möchte ich eine Kombination aus Wortsignal und Sichtzeichen oder möchte ich das Ganze auf Wortsignal haben. Dadurch habe ich natürlich wesentlich mehr Vorteile, vor allem wenn ich den Hund von hinten führe oder nah an der Lauflinie und der Hund natürlich mich während dem Lauf nicht sehen kann und somit meine Sichtzeichen natürlich nicht zu 100% interpretieren kann. Der Hund hat natürlich auch ein entsprechend großes Sichtfeld, aber trotzdem gibt es Situationen, wo der Hund mich nicht sieht, wo er selbstständig im Prinzip über das Wortsignal laufen muss. Und ich bin halt Fan von Wortsignalen insofern, die Hunde lernen die Geräte kennen und wenn sie den Bewegungsablauf beherrschen, dann nehme ich ja schon meine Position ein zum Hund hin, wie ich ihn später im Parcours, durch den Parcours führe. Erst wenn ich auf Wortsignal bin, also ich baue meine Sichtzeichen in kleinen Schritten ab und erst wenn ich beim Wortsignal bin, gehe ich auf die Distanz zu dem Gerät. Ja, wir haben ja Geräteabstände im Hubers-Parcours von bis zu 12 Meter. Ja?
Wow!
Wir haben einen Führbereich zum weitesten Gerät bis 30 Meter in der H3. Ja?
Krass.
Also man kann davon ausgehen, also in der H1, du hast einen Führkreis von 2 Meter. Das ist durchgängig von der H1 über die H2 bis zu H3. Die Geräteabstände sind in der H1 4 bis 8 Meter, in der H2 5 bis 10 Meter und in der H3 6 bis 12 Meter. So, und wichtig ist für mich gerade bei den Basics, dass ich die Distanz zu den Geräten schon mal so aufbaue, dass ich natürlich die Geräteabstände im Parcours absolvieren kann. Das heißt, ich bilde meinen Hund im Prinzip schon möglichst auf diese 12 Meter aus in kleinen Schritten. Man fängt da klein an, guckt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, so dass ich dann letztendlich zu der Sequenz komme und über einige Sequenzen dann letztendlich zum Parcours. Und da gibt es natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also es muss eigentlich angepasst werden für so einen Beginner, der in der H1 starten möchte oder entsprechenden Parcours. Es gibt ja auch Leute, die keine Turniere laufen. Aber am Anfang muss es für den Hund machbar sein, sodass die Motivation für Mensch und Hund auch entsprechend groß ist. Ja, in der H2 wird das Ganze schon ein bisschen angezogen. Da haben wir dann im Prinzip zum weitesten Gerät 18 Meter schon, richtig? Und dann natürlich in der H3 bei den 30 Metern, da stehst du auch manchmal je nach Parcoursfeld und Größe. Wir haben ja so, es sind 800 Quadratmeter, also 20 auf 40. Man nützt die vorhandenen Agility-Plätze, was ja die Vereine auch bieten können, dass man da nichts Großartiges umstellen muss. Und da kommt es natürlich immer drauf an, als Richter musst du immer gucken und ich sag mal so, ich komme viel rum, ich kenne die meisten Leute und wenn ich dann so eine Starterliste sehe, da kann ich mich dann als Richter schon entsprechend vorbereiten und entsprechende Parcours stellen. Und wir Richter machen das oder die meisten Richter machen das so, je nach Klientel oder man kennt ja im Prinzip die Szene, dann stelle ich mal einen Parcours, das sind ja meistens zwei Läufe, ja. Und je nachdem habe ich einen Parcours, wo ein bisschen, also wo machbar ist, aber da auch den Anspruch der Leistungsklasse hat. Und ich habe einen zweiten Parcours, wo ich sage, okay, da möchte ich mal sehen, da bringe ich mal neue Sachen rein, neue Features rein, um einfach zu sehen, wie weit sind denn die Leute. Und somit haben sie ja immer die Möglichkeit, ein V0, eine Qualifikation zu holen. Und wenn es um den ersten Platz geht, als Beispiel um den Rang, da zählt ja dann die Kombi. Das heißt, der, wo beide, sage ich mal, Parcours fehlerfrei durchläuft, der steht natürlich dann oben auf dem Treppchen. Das ist dann im Prinzip letztendlich der Anspruch und in die Richtung sollte es ja auch gehen. Also man darf ja als Richter jetzt nicht meinen, ich stelle hier die schwierigsten Parcours, um mich da irgendwie zu profilieren. das wird in die Hose gehen, weil kein Veranstalter will dich wohl haben, weil der möchte natürlich auch Leute, die melden. Und wenn es dann heißt, na gut, der stellt nur schwierige Parcours, da habe ich eh keine Chance. Also es muss so ein Mix sein, so dass eine Motivation da ist und dass man sich natürlich auch entsprechend messen kann. Ja, man sollte nicht zu viele Leute jetzt auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz haben. Und das ist der Mix bei zwei Läufen, wo ich einen Parcours habe, der ist nach Leistungsklasse gut machbar. Und der andere Parcours, der wird halt ein bisschen angezogen, um einfach so ein bisschen zu sehen, wo die Leute stehen. Und vor allem aufzuzeigen, in welche Richtung es geht. Das ist ja nochmal das ganz Wichtige. Was sollten die Leute noch trainieren? Ja, die Spaß dran haben, weiterzukommen.
Mega spannend. Woher kommen dann diese neuen Ideen? Woher kommen diese Strömungen? Denkst du dir die als Richter aus? Oder gibt es Länder, die in dem Sport schon weiter sind, an denen wir uns ein bisschen bedienen können?
Es gibt ja immer wieder neue Ideen, Trainingsideen, wenn man sich in den sozialen Medien so ein bisschen bewegt. Und für mich ist es ja immer wichtig, da mal ein bisschen reinzuschnuppern, über den Tellerrand hinauszuschauen, was es da so an Neuigkeiten gibt. Und immer wieder kommt mal so ein neues Feature mit rein. Bloß mal als Beispiel, ich hatte ein Seminar in der Schweiz, wo ich mal eine Tonnenwelle und eine Gatewelle gestellt hatte. Damals hieß es ja nicht Welle als solches. Ich kannte das ja, es gibt's ja im Agility auch, da kommt's ja mitunter auch her. Und dann hast du gedacht, ja, was soll denn das hier? Weil fix drin war im Prinzip die Hubwelle, also das Durchlaufen in Wellenform. Drei Hubs mit einer Distanz zueinander von 5 Metern. Und so kam dann im Prinzip die Tonnenwelle und die Gatewelle im Prinzip mit rein. Ja, man sagt, okay, was ist denn das? Das ist ja nicht konform. Ich sage, gut, aber eine Welle ist es ja trotzdem, unabhängig, ob es genau definiert ist. Es ist eine Welle. Und bei dieser Tonnenwelle und bei der Gatewelle, da musst du dich natürlich an die entsprechende Leistungsklasse H1, H2 von den Geräteabständen halten als Richter. Also wir Richter haben ja im Prinzip eine Leitplanke, das ist ja die Prüfungsordnung, damit wir alle im Prinzip gleich richten können. Und klar, also und so entwickelt sich das Ganze. Ne? Wir hatten ja am Anfang in der PO auch den Hubslalom drin, aber da waren einige Leute dagegen, weil wenn der Hund mit einer hohen Geschwindigkeit da reinläuft, hatte man Bedenken, dass da einfach die Verletzungsgefahr zu groß ist. Aber ich sag mir, es ist alles Training. Ja. Wenn ich überlege, dass ein Hund mit 6 Meter pro Sekunde eine Tonne anläuft, und wenn du bedenkst, wenn dein Signal-Timing nicht stimmt, dann bei der Geschwindigkeit, da gibt's eine entsprechende Fliehkraft. Und ich meine, gesund ist das auch nicht, wenn der Hund eine 180-Grad-Wende machen muss oder wie auch immer. Und die Belastung darf man auch im Hubers dort nicht unterschätzen. Und deswegen Hubers für gesunde Hunde und einfach das ganze Bewusstsein und immer zugunsten des Hundes. Genau das Gleiche ist ja im Prinzip Anlaufwinkel, zum Beispiel zur Hubwelle, zur Tonnenwelle, zur Gatewelle. Es ist entscheidend, wie ich den Anlaufwinkel für meinen Hund gestalte oder als Richter den Parcours bau. Wichtig ist mir immer, dass auch die schnellsten Hunde die Möglichkeit haben, ohne Verletzungen durch den Parcours zu kommen. Deswegen nehme ich meistens, also ich persönlich auch in der H1, stelle ich meistens, also Minimum 7 Meter, also ich gehe an die Grenze von 8 Meter, was ich stellen kann. Weil auch in der H1 muss ich den Hund zwischen 2 Geräten reinrufen, zum Beispiel an der Tonne, einen bestimmten Winkel, 90-Grad-Winkel. Und wenn man bedenkt, bei so einem schnellen Hund mit 6 Meter pro Sekunde, da hast du ja kaum Zeit, dein Signal zu geben, dass der rechtzeitig die Information hat, so komm jetzt rein. Und deswegen macht es für mich Sinn. Ich würde mir wünschen, selbst in der H1 schon das ein bisschen aufzuweiten mit den 8 Metern, aus dem einen Grund, weil ja die Hunde auch zwischen 2 Geräten einfach mal reinkommen müssen vom Parcours her. Ja, es gibt ja jetzt mittlerweile, sind wir ja so weit, dass du sagtest mal zu mir, Potenzial von Hoopers, ja. Mhm. Wenn ich, und Hoopers hat Potenzial, wenn ich mir das überlege, so von der Statistik her, wir hatten angefangen, 2020 hatten wir 22 Turniere und 2024 sind wir jetzt schon bei 227 Turnieren, bei circa 19.500 Starts.
Wow. Ja?
Also die Entwicklung in Hoopers, die krass, geht mit großen, großen Schritten voran.
Es ist also, was glaubst du, warum? Warum fasziniert es so viele Leute?
Das ist ja einfach mal ganz was anderes. Man kannte das ja früher so nicht, dass man Hund auf Distanz führen kann. Also die Leute, die jetzt Hütehunde haben und auch Schafe, die kennen das, weil da schickst du den Hund auch im Outrun mal 300 Meter übers Wortsignal. Da fuchtelst du ja nicht rum und läufst auch nicht mit. Der Hund macht seinen Job hinter die Schafe und der schiebt dir die Schafe zu, ne? Und wenn man auch bedenkt, im Agility heutzutage, seitdem es die Running gibt, am Steg, jetzt hast du einen schnellen Hund, da kommst du nicht hinterher. Da musst du am Ende vom Steg wissen, geht's geradeaus, geht's nach links oder rechts. Und da werden die Hunde auch schon mit entsprechenden Signalen ausgebildet, sonst hast du da überhaupt gar keine Chance.
Ja, das ist so. Und das Spannende daran finde ich, wenn man dann in der Historie immer zurückschaut und sich dann heute anschaut und wir uns die Hunde heute anschauen, dann denke ich mir immer, krass, wie intelligent die sind und was die alles können und was wir denen eigentlich in der Vergangenheit abgesprochen oder nicht zugesprochen haben, weil wir es halt auch einfach noch nicht wussten, dass das überhaupt möglich ist. Aber wenn ich mir Agility-Videos von vor 15 Jahren angucke, dann denke ich mir so, oh, das ist ja verrückt, was wir damals gemacht haben. Und das haben wir schon gefeiert ohne Ende.
Total, total. Und es ist halt einfach, auch für die Leute mit Handicap ist es natürlich eine schöne Herausforderung. Stell dir vor, das ist jetzt irgendjemand, hat einen Unfall gehabt, egal, sitzt im Rollstuhl. In Hoopers hast du die Möglichkeit auch, diesen Sport auszuüben, auch wenn du ein Handicap hast, weil du musst dich ja nicht bewegen. Das heißt, du führst deinen Hund über kleine Sichtzeichen, Körpersprache und Wortsignale. Du musst den Hund vielleicht ein bisschen anders ausbilden, vielleicht ein bisschen genauer ausbilden, weil du dich halt mit dem Handicap nicht so bewegen kannst. Aber auch in Turnieren habe ich das schon gesehen. Es ist faszinierend, wenn du sowas, wenn du sowas siehst. Es gibt selbst Hunde, die im Prinzip hinten so Rollen haben, die Hinterbeine, die entweder lahm sind oder wie auch immer. Und wenn du natürlich das siehst, das wird gefeiert ohne Ende, so einen Hund auszubilden. Und wenn du siehst, wie, was für ein Lächeln der Hund im Gesicht hat und der Mensch sich freut, du kriegst Gänsehaut, es berührt mich.
Mich auch. Du sagst es und ich habe diese Bilder vor meinen Augen und denk, ey, Wahnsinn, was dann in Anführungsstrichen nur eine Hundesportart ermöglicht. Ja. Das ist ja irre.
Ja. Das Schöne an dem Ganzen, auch die ganze Weiterentwicklung. Wir haben ja in Deutschland 2022 das erste internationale Turnier ausgerichtet. Also International Hoopers Friendship Cup. Das ist so ein Freundschaftsturnier, wo Leute die Möglichkeit hatten, aus vielen Ländern dann teilzunehmen. Also da haben wir in Deutschland definitiv Geschichte geschrieben. Und das war mir auch ganz wichtig, dass wir eine der ersten sind, weil wir natürlich auch in Deutschland auch von der Prüfungsordnung mehr oder weniger am weitesten waren. Also eine einheitliche Prüfungsordnung in Deutschland hatten. Es gibt Länder, die arbeiten mit Zeiten. Da gibt es vielleicht eine oder zwei Prüfungsordnungen. Und man ist ja mittlerweile auch bestrebt, dass es eine FCI, ein FCI-Reglement gibt. Da ist man, da ist gerade ein Gremium dabei aus verschiedenen Ländern, so dass man natürlich auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Hoopers durchführen kann. Ja. Und dieser IHF Cup, man kannte sich ja im Prinzip nur aus den Medien. Und ich wurde mal angesprochen, Michael, du kennst doch viele Leute, könntest du mal nicht sowas organisieren? Und das war für mich dann so, wo ich sage, okay, ich hatte ein gutes Netzwerk. Ich habe dann ein paar Leute angesprochen, die mich dann natürlich mit unterstützt haben. Und tatsächlich Geschichte geschrieben, was diese Hundesportart angeht in Deutschland. 2022 der erste Freundschaftscup. Das hat sich dann weiterentwickelt. Wir starteten damals mit circa 90 Startern. Und mittlerweile findet schon der 5. IHF Cup nach Deutschland, war es Italien, dann wieder Deutschland, dann Niederlande, das war jetzt dann dieses Jahr und letztes Jahr 25 und dieses Jahr findet es in Österreich statt. Und der Run für die Anmeldungen, das war am 1.1. Ging das los, 270 Anmeldungen. Ja.
Wahnsinn.
Also es ist der Wahnsinn. Das kannst du natürlich überhaupt nicht bewältigen. Da musst du gucken, dass du parallel im Prinzip dieses Turnier organisierst mit entsprechender Anzahl von Richtern, weil sonst kannst du bis spät in die Nacht gehen. Also die Zustimmung zu dem Sport und die Faszination, die ist ohne Grenzen, ja. Wenn ich überlege, wie sich das wirklich entwickelt hat von 2020, seit es jetzt diese PO gibt. Und es wird ja immer bekannter. Man sieht es einfach an dem Angebot. Es gibt immer mehr Trainer, immer mehr Vereinstrainer. Also auch die Vereinsarbeit, muss ich sagen, auch in den Verbänden, ist super gut. Es werden Vereinstrainer ausgebildet. Es werden Richter ausgebildet. Wir haben mittlerweile, glaube ich, so um die 40 Richter. In Deutschland, ich weiß es nicht genau, circa 40 Richter in Deutschland, die das Ganze dann letztendlich wuppen. Und wenn ich überlege, mittlerweile sind wir bei 19.500 Starts. Die Statistik von 25, die gibt es noch nicht, da fehlen noch ein paar Teilchen. Aber in 24, 19.500 Starts ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Gehen wir gleich so ein bisschen auf die Vereinsstrukturen und so noch ein, weil ich gerne den Punkt beleuchten würde, wenn ich hier heute zuhöre und jetzt Interesse daran habe, an wen ich mich denn melden kann oder wie ich anfangen kann. Aber vorschalten würde ich gerne noch, weil es mich wirklich interessiert, wie bist du damals zu diesem Sport gekommen?
Tja, eine einfache Geschichte. Ich war mit meinem Kelpie, den es natürlich leider nicht mehr gibt. Der ging letztes Jahr über die Regenbrücke. Und beim Agility war es so, auf einmal fing mein Luke an, die mit den Hinterbeinen die Hindernisse, im Prinzip die Aufleger, die Stangen zu werfen. Und ich dachte mir ja eigentlich nichts dabei. Es war schon so, dass er schon gar keinen Bock hatte, weil er merkt jedes Mal, ich habe ja nie irgendwie kein Feedback gegeben, dass es schlecht war. Aber er merkte ganz genau, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich mit dem Agility-Sport habe ich mich zurückgezogen, habe da weniger gemacht und aufgehört. Und ich nahm ihn dann so 2007, 2008 aus dem Agility raus. Und 2011 hörte ich das erste Mal was von Hoopers. Und 2012 lernte ich, ich kannte die Tanja Bauer, die ja auch im Agility unterwegs war, die eigentlich die Pionierin Europas, also des Hundesports Hoopers ist. Sie war diejenige, die im Prinzip, sage ich mal, dieses schon Regelwerk und auch die ganzen Geräte definiert hat und dieses Führen aus einer fixen Position, ohne mitzulaufen. Das kommt alles von der Tanja Bauer. Und ich war bei dem Workshop und ich habe mir das angeschaut und das erste Training von ihr, ich habe mich dann kundig gemacht, dass ich einfach so die Historie von dem Ganzen so ein bisschen kenne, die hatte im März 2011 ihr erstes Training in Hoopers. Ja, also und das war jetzt natürlich für mich, okay, kein Agility mehr, was ist die Alternative? Und dann kam Hoopers. Und dieses war so geil. Ich hatte meinen Luke dabei beim ersten Workshop und ich konnte ja meinen Luke auch im Agility schon 3-4 Geräte nach vorne schicken oder abrufen, so dass ich mich dann natürlich entsprechend bewegen kann. Da geht's ja um die Zeit, je nachdem, wie du stehst und wenn du dich bewegst. Und das kam mir natürlich total entgegen. Ich war bei dem ersten Workshop und ich musste meinem Luke eigentlich nur zeigen, pass mal auf, Tunnel kannte er sowieso. Jetzt durch die Hoops, die läuft man durch und ohne viel Training, natürlich auch durch das Training vom Agility her, konnte ich meinen Hund im Prinzip im Hoopers, also schon aus dem Stand durch den Parcours führen. Das war natürlich schon faszinierend, ne? Wenig Arbeit und siehe da, es funktioniert. Und ich hatte da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich da mit null Fehler durchkam. Das war so, oh geil, das ist mein Sport. Genau das ist es, das möchte ich, das ist für mich, da ist einfach alles drin. Du führst den Hund auf Distanz, du hast Impulskontrolle, der Hund muss zuhören. Es ist so eine Einheit, so ein Team, das zusammenschmelzt. Ich sage immer, Hoopers musst du fühlen, ja. Und das fühlst du mit der Zeit durch Training. Und wenn du mit deinem Hund zusammenwächst, so diese Abstimmung zwischen Mensch und Hund, diese Kommunikation, manchmal richtig subtil, wo der eine den anderen schon versteht. Und man muss da dazu sagen, Hunde lernen ja auch dazu. Das heißt, auch bestimmte Settings können die sich merken und abarbeiten. Das ist ja der Vorteil. Man unterschätzt die Hunde, die nehmen ja einiges mit. Es ist genauso im Training, wenn ich halt entsprechend Wiederholungen habe, dann hat es der Hund eigentlich schon fast auswendig. Du gibst ein Signal, du kannst eigentlich auf die Bank sitzen, er wird es umsetzen. Die Kunst des Führens ist natürlich, so eine Sequenz ist kein Thema für einen Hund, aber viele Sequenzen aneinander, ein Parcours, das ist natürlich, wenn du den Parcours auch 5-mal läufst, ist es jedes Mal eigentlich ein neuer Lauf. Klar, der Hund lernt zwar dazu, aber dein Timing wird nie gleich sein. Ja. Die Lauflinie des Hundes wird nie gleich sein. Ja, und deswegen, viele denken, gerade wenn man so Videoaufnahmen macht, um in die sozialen Medien zu posten, es hat nicht so geklappt oder, oh, ich habe vergessen drauf zu drücken. Jetzt denkst du, okay, ich mach's nochmal, jetzt weißt du, wie es geht. Es geht meistens in die Hose. Ja. Weil du denkst, ja gut, der Hund muss es doch können, ich bin so jetzt schon gelaufen. Nee, so ist es leider nicht. Es ist im Prinzip ein Neuansatz, als wenn du das noch nie gelaufen wärst. Und das ist eben das Schöne dran. Und im gleichen Parcours, was wir Richter ja auch machen, du nimmst den Führkreis, ja, oder der Richter ist auch okay, neuer Führkreis, die Nummern, alles bleibt gleich stehen und schon verändert sich im Prinzip das Bild. Aus dem zu mir arbeiten wird ein Wegarbeiten oder aus dem links wird ein rechts und so weiter. Und schon ist es wieder mit einfachen Handgriffen hast du letztendlich schon wieder eine neue Herausforderung, um den Parcours den Hund durch den Parcours zu navigieren.
Und so wie du es beschreibst, scheint die Herausforderung für den Menschen auch nicht klein zu sein. Also sich das räumlich vorzustellen, seine ganzen Befehle dann oder Kommandos parat zu haben, im Timing gut zu sein, das alles zu beobachten, vorauszuschauen, sich alles zu merken, gehört eine Menge dazu.
Ist so. Und du sprichst gerade an, und das ist mal wichtig zu sagen, das Timing ist das Entscheidende. Wenn dein Hund noch so gut ausgebildet ist, wenn dein Timing nicht stimmt, verändert sich die Lauflinie und die Anlaufwinkel zu den folgenden Geräten verändern sich auch. Das heißt, du kommst dann, wenn du zu spät bist, entweder biegt der Hund ab in eine Verleitung, die da steht seitlich, oder bist du den Hund wieder, bis er sich wieder, sag ich mal, wieder fängt. Du hast dann so eine Wellenbewegung, du musst korrigieren und da kommen die meisten dann letztendlich raus. Also wenn du da deine Fassung verlierst, hast du keine Chance mehr, den Hund einzufangen und wieder auf die entsprechende Lauflinie zu bringen. Und man muss sich überlegen, Timing ist immer Laufgeschwindigkeit des Hundes. Und es gibt auch die Reaktionszeit. Der Mensch hat eine Reaktionszeit und der Hund hat eine Reaktionszeit. Ne? Sender-Empfängermodell kennt jeder von uns, ne? Ich gebe das Signal und wenn ich mir vornehme, das Signal vor einem Gerät entsprechend zu geben, garantiere ich dir, und das sehe ich an meinen Seminaren, wo ich unterwegs bin, wenn du dir vornimmst, das Signal an einem bestimmten Punkt zu geben, sage ich dir, bis das im Prinzip über das Rechenzentrum ankommt, ist der Hund schon mindestens 1-2 Meter weiter. Und das musst du dir vorstellen, bei einem Hund von 6 Meter pro Sekunde, da atmest du einmal ein und dass der Hund in einer Sekunde eben 6 Meter weiter. Ja. Und wenn du im Prinzip dein Timing verpasst, dann landet der Hund halt woanders, als du dir das vorgestellt hast, was du führen wolltest. Und das ist mir immer wichtig, erkläre ich in meinen Seminaren immer, wenn ich sehe, oh, du bist zu spät, dann gehe ich auch wirklich her und erkläre das mal. Da habe ich dann einfach so einen Stab, wo ich mal sage, pass mal auf, das ist ein Stab von 6 Meter pro Sekunde. Bei 6 Meter pro Sekunde in der Theorie, die Hunde reagieren schon schneller, da müsstest du dein Signal eigentlich damit es auch für das Gerät oder kurz davor beim Hund präsent ist, dass er es umsetzen kann, müsstest du es eigentlich 6 Meter vorher geben. Mhm. Es reichen vielleicht auch 5 Meter, je nach Reaktionszeit des Hundes. So wie wir Menschen haben auch Hunde unterschiedliche Reaktionszeiten. Und es ist natürlich auch abhängig von dem Ausbildungsstand des Hundes. Das heißt, wie gut kennt er im Prinzip die Situation, die er umsetzen muss und den Bewegungsablauf. Und das macht es halt im Prinzip so spannend. Und auch wenn ein Parcours gestellt ist, wo man zunächst mal sagt, der ist kaum machbar. Wenn du als Hundeführer, als Navigator deines Hundes dich mit Lauflinien beschäftigst, kannst du auch in Turniersituationen noch einiges retten, ja, indem du im Prinzip die Lauflinie mehr oder weniger shapest. Also das heißt, du bist eigentlich für die Lauflinie deines Hundes verantwortlich. Ob und welchem Winkel der Hund zum Beispiel in das Folgegerät eintaucht. Das heißt, ausschlaggebend ist das Gerät vorher. Ja. Wie sieht da mein Timing aus und in welchem Winkel schaffe ich das, dass der Hund abbiegt, dass im Prinzip das Folgegerät auch optimal angelaufen werden kann, um dann im Parcours in der Lauflinie zu bleiben und weiterzumachen und fehlerfrei durchzukommen. Ja, also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und Lauflinien und Reaktionszeiten macht es letztendlich aus. Und natürlich den Parcours, den der Richter stellt, der sollte machbar sein. Du hattest vorhin noch angesprochen, sich den Parcours zu merken. Das Thema ist tatsächlich, weil du läufst ja nicht mit. Ne? Du läufst ja nicht mit. Im Agility musst du den Parcours genauso merken, weil wenn du anfängst, nach Zahlen zu schauen, hast du eh verloren.
Ja.
Und auf Distanz 3-mal verloren. Du kannst im Prinzip im Agility, wenn du mitläufst, du es schaffst, kannst du trotzdem über entsprechende Körper bewegen. Im letzten Moment noch geschwind nach links oder rechts ziehen. Aber auf Distanz hast du da keine Chance, weil du führst den Hund womöglich von hinten, der kriegt da gar nichts mit. Das heißt, da muss das Wortsignal funktionieren, so dass der Hund das auch umsetzen kann. Ja, und das ist halt das Spannende und Faszinierende an Hoopers. Es ist jedes Mal was Neues, die Herausforderungen. Und was ich halt geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den Hund dann wirklich so trainiert habe, dass er auf Wortsignal so ein Parcours durchlaufen kann. Also wenn ich mit absoluten Signalen arbeiten würde, die Ausbildung ist natürlich viel langwieriger, bis das funktioniert, links, rechts. Aber es geht, da gibt es auch Studien drüber. Die einfachste Geschichte ist zunächst mal das Referenzorientierte. Da kommst du am schnellsten zum Zug und du hast am schnellsten die Motivation für Mensch und Hund. Je nachdem, in welcher Klasse du dich bewegst. Also das reicht mal für die Klasse 1, vielleicht auch für die Klasse 2. Bei der Klasse 3... Das sieht man schon allein an den Parcours, national und international, in welche Richtung es auch gehen kann, wenn du im Prinzip direkt hinterm Hund in der Lauflinie stehst, wo er keine Möglichkeit mehr hat, dich zu sehen, macht es für mich Sinn, mit absoluten Signalen zu arbeiten. Und wenn ich jetzt mit den Signalen, bloß mal als Beispiel, links, rechts arbeite und dann natürlich noch diese ganzen Winkelkombinationen, die ich ja an Pony und Gate habe, dann könntest du, wenn der Hund gut ausgebildet ist, denke ich immer, könntest du eigentlich außerhalb auf der Bank sitzen. Mhm. Ja, das muss natürlich der Hund zunächst mal anders sein, der Hundeführer nicht steht, sondern sitzt. Und du könntest den Hund zumindest mal durch einen entsprechend einfachen Parcours, denke ich mal, ist es möglich, den Hund durchzuschieben. Ja. Das kannst du beim Referenzorientierten, also vom Positionsabhängigen, da ist ja nicht der machen. Hundeführer die Referenz für den Hund, arbeite von mir weg oder zu mir her, ist es nicht möglich. Aber mit absoluten Signalen wäre es definitiv möglich. Und das finde ich halt schon nochmal eine Herausforderung, wo viele Leute mittlerweile immer mehr dran arbeiten, in diese Richtung zu kommen, um dann letztendlich auch international bestehen zu können im Wettbewerb. Ich denke mal, das wird so mehr oder weniger die Zukunft sein, je nach Parcours, der entsprechend gestellt wird.
Ich liebe es, wie wir abbiegen. Meine eigentliche Frage war, wie du zu diesem Sport gekommen bist. Und dann gehst du da wieder fachlich rein. Und das, was da mitschwingt, finde ich so großartig, weil ich höre da raus, du musst deinen Hund richtig gut kennenlernen. Ihr müsst ein richtiges Team werden. Es geht nicht mehr nur darum, dass du irgendwie dein Ding da machst, sondern du musst es für den Hund passend machen, damit der dann die Aufgabe in ein paar Metern Entfernung von dir irgendwie lösen kann. Und wenn du dann noch anfängst mit den absoluten Kommandos, dann wissen wir beide und alle, die uns hier zuhören und das schon mal probiert haben, da musst du richtig Zeit reinstecken. Und dann denke ich wieder, wie geil ist das denn? Weil das ist Zeit, die du wirklich nur mit deinem Hund hast. Da hilft dir dann kein Handy, da hilft dir kein Instagram, da hilft dir gar nichts mehr. Da hilft dir nur die Platz, also die Situation auf dem Platz, du und dein Hund. Und ihr müsst es immer wieder machen, bis du verstanden hast, was du machen musst, damit dein Hund es dir zeigen kann. Großartig.
Ja, ich habe jetzt mit meiner kleinen Border Collie Hündin, die war jetzt im August 3 Jahre letztes Jahr. Da ich natürlich viel unterwegs bin, habe ich natürlich weniger Zeit. Ich bin jetzt auch nicht so oft gestartet. Und da bin ich ja gerade dabei, weil zunächst habe ich sie gelernt, mit In und Out zu arbeiten. Ja. Also komm innen rein oder bleib draußen, Antonio und Gate. Und ich muss ehrlich sagen, sobald es referenzbezogen ist, funktioniert es nicht mehr so gut, ja, weil der Hund schon bestimmte Dinge reininterpretiert, die er zuerst gelernt hat. Schicke ich meine Elay von hinten, habe ich so 70% Erfolg. Mhm. Ja? Und sobald ich seitlich, einen Schritt seitlich mache oder sie mich sieht, dann fokussiert der Hund schon mal ganz was anderes. Das heißt, für den Hund allein ein Wortsignal ohne die Referenz ist es einfacher, als wenn ich letztendlich seitlich zum Hund stehe. Ist ja aber egal, ja, bei den absoluten Signalen, ob der Hund frontal auf mich zuläuft, ja, ob ich seitlich zum Hund stehe, ob ich hinter dem Hund stehe, es spielt keine Rolle. Aber der Hund muss es verstanden haben und das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, bis der Hund verstanden hat, ja, um was es geht. Das heißt, da musst du schon einen guten Trainingsplan haben, kleinschrittig arbeiten, den Hund aber auch wirklich nicht irgendwie hängen lassen, sondern die Motivation muss so groß sein, dass du hier keine große Erregung kriegst. Und wenn wir wissen, wie manche Border Collies funktionieren, ne, zwischen Genie und Wahnsinn, also ja, die Grenze ist da ganz, ganz eng beieinander und da musst du als Trainer schon genau gucken, wie schaffe ich es, ohne den Hund in eine gewisse Situation reinzubringen, in einen Frust reinzubringen, dann geht letztendlich auch der ganze Spaß verloren. Es benötigt schon sehr, sehr viel Zeit. Aber ich sag mir, es ist für mich persönlich eine Herausforderung. Ich gebe mir einfach die Zeit. Ich habe jetzt auch meine Seminare runtergefahren. Ich hatte ja bis zu 38 Seminare im Jahr. Ich habe das Ganze jetzt runter reduziert auf dieses Jahr 15 Seminare. Ich möchte einfach ein bisschen mehr Zeit für meine Hunde. Also es heißt nicht, dass unsere Hunde nicht ausgelastet werden. Aber wenn du so ein Projekt startest mit absoluten Signalen und wenn ich das letztendlich anderen rüberbringen möchte, ja, sollte ich ja wissen, wie es funktioniert. Das heißt, meine Hunde sind natürlich auch Versuchskaninchen, aber im positiven Sinne, weil dem Hund ist es ja egal, was er mit mir macht. Hauptsache, die Motivation und die Belohnung stimmt. Und das ist für mich das Allerwichtigste, ja. Und da möchte ich einfach sagen können, so 1 bis 2 Mal in der Woche mir wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, nicht nur meinen Hund irgendwie beschäftigen, sondern das braucht wirklich Zeit, um dann in die Richtung zu kommen, die man sich vorstellt, um sein Ziel letztendlich zu erreichen und zu zeigen, dass es wirklich machbar ist. Ne? Also da gibt's ja viele Meinungen über diese absoluten Signalen, also raumorientiert. Das heißt, beim raumorientierten, um das nochmal zu erklären, ist es so, dass der Hund aus seiner Laufposition her im Raum das Signal kriegt, bieg jetzt links oder rechts ab oder lauf geradeaus. Und bei dem Referenzorientieren orientiert sich der Hund halt immer an dem Hundeführer. Das heißt, wenn ich ihn zu sage, wird der Hund in meine Richtung. Wenn ich ihn weg sage, wird er von mir wegarbeiten. Stehe ich aber hinter dem Hund an der Lauflinie oder ganz nah an der Lauflinie, habe ich da wenig Chancen, weil ich keinen Versatz oder kaum einen Versatz zur Lauflinie habe. Das heißt, der Hund kann es nicht interpretieren, er kann es nicht umsetzen, weil er es nicht versteht. Ja. Und das sind halt so die feinen Unterschiede. Beides bedeutet Training, aber das ist jetzt wieder eine neue Herausforderung, weil du vorhin sagtest, kommt immer was Neues mit dazu. Das ganze System entwickelt sich weiter, der ganze Hundesport, auch wie im Agility, ne? Du sagtest es vorhin auch, am Anfang bist du fast alles mitgelaufen. Also wenn du jetzt einen Hund hattest, der vielleicht nicht so schnell war. Ja, klar. Du musst ja immer gucken, dass du dich absetzt, mal kurz schicken kannst, dass du überhaupt die Chance hast, dann wieder irgendwann mal den Hund neben dir zu haben, um dann weiterzulaufen. Aber im Hubers ist es halt dann doch eine ganz andere Situation. Es wurde ja am Anfang, wurde der Hubers dermaßen belächelt, wo ich auch gesagt habe, Leute, ihr müsst es machen. Macht's, dann sammelt ihr eure Erfahrungen. Mittlerweile gibt's wirklich viele Leute aus dem Agility so als Ausgleich oder die aus dem Agility aus welchen Gründen auch immer aussteigen und sich dann im Prinzip, sage ich mal, für die Hundesportart Hubers entscheiden. Und die sind genauso fasziniert. Aber ich höre von sehr, sehr vielen, mir ging's am Anfang genauso, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so anspruchsvoll ist.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Mittlerweile kenne ich sehr, sehr viele Trainer aus dem Bereich Agility, die ganz gezielt Teams dann mal zu sehr guten Hoopers-Trainern schicken, gerade wenn es Probleme in der Distanzarbeit gibt, weil man einfach sagt, ey, das sind die Experten für Distanzarbeit, geh mal dahin, die können dir das in einer Stunde 1000-mal besser erklären als wir in 5. Und dann kommst du mit dem Wissen wieder und dann profitieren wir sogar noch alle davon. Dann ist es perfekt einfach.
Ja, total. Das ergänzt sich super gut. Am Anfang wurde ich immer gefragt, sag mal, wenn ich da schon ein Signal habe, sein muss halt immer auf aufpassen. Wenn das Signal den gleichen Bewegungsablauf letztendlich bestimmt, hast du kein Problem. Ne? Ansonsten nimmst halt einfach ein neues Signal. Dem Hund ist es doch egal. Er muss nur wissen, was bedeutet im Prinzip dieser Code. Ja? Und was steckt für ein Bewegungsablauf dahinter? Und das ergänzt sich natürlich super gut, so wie du das sagst. Wir als Hoopers-Trainer, wir beschäftigen uns ja wirklich mit der Distanz. Das ist ja im Prinzip das Nonplusultra im Hoopers. Ohne Distanz hast du keine Chance. Ja? Und da können natürlich Agility-Leute profitieren. Ja. Man muss ja dazu sagen, das Führen auf Distanz ist ja jetzt nicht unbedingt das Neueste. Es gibt auch im Agility viele Leute, die nicht mitlaufen können. Und da kenne ich auch bei uns in der Gegend, kenne ich da jemanden, die führte, also entweder Hop oder Top, ja, die war auf höchstem Platz, aber das Ganze alles geht komplett schief. Auch schon im Agility im Prinzip den Hund auf Distanz geführt, ja. Also das funktioniert. Und ja, und wenn man jetzt auch sieht, wie die Hunde zum Beispiel, gerade Hütehunde jetzt an den Tieren arbeiten, an den Schafen arbeiten, auf welche Distanz, das ist schon faszinierend. Und deswegen, du hast da im Prinzip beim Hüten, mein Hund ist an den Schafen ausgebildet, ich hatte ja selber mal 5 Jahre Schafe. Und das Come-By oder Away, ne, das Come-By ist im Prinzip, sage ich mal, mit dem Uhrzeigersinn, das Away ist gegen den Uhrzeigersinn, ist nichts anderes, absolute Signale, links oder rechts um die Schafe laufen und du hilfst am Anfang ein bisschen, aber natürlich sind die Hunde dafür, das ist ja gendisponiert bei den Hütehunden entsprechend, die nehmen das natürlich ein ganz anderes Verhältnis wie im Parkour, ne? Ja. Da trifft er das Gerät irgendwie nach links oder rechts ab. Wie die Schafe, ne, die Hunde lernen ganz schnell, wenn ich zu nah rangehe, ne, wenn du die Hunde in einem Out ran um die Schafe schickst, wenn sie zu nah rangehen, bewegen sie die Schafe auf die Seite. Das heißt, die lernen von sich aus mehr oder weniger einen bestimmten Abstand zu halten, damit sie die Schafe nicht kippen. Und es gibt halt keine Schafe im Parkour leider. Und aber es ist eine super Alternative jetzt gerade zum Hüten für Hütehunde als Beispiel. Ne? Ich habe eine Alternative, wo ich sagen kann, hey, geil, ich kann auf Distanz führen, kommt dem Hund auch entgegen, weil gendisponiert, dafür werden die Hunde ja gezüchtet, dass sie mit dem Menschen auf Distanz arbeiten können. Und so ist es im Prinzip mit den ganzen Retrievern, mit der Dummy-Arbeit. Ne? Nicht jeder ist Jäger und da nützt mir ja im Prinzip auch diese Dummy-Arbeit, wo es ja auch Wettbewerbe gibt. Im Prinzip ähnlich. Also da wir ja es nicht mehr schaffen und nicht jeder die Zeit hat oder wie auch immer, dass du Jäger bist oder für das, was die Hunde gezüchtet wurden, das ist nicht mehr so. Das können wir gar nicht leisten. Deswegen überlegt sich ja der Mensch immer eine Alternative. Wie kann ich meinen Hund trotzdem in die Richtung auslasten? Ja. Und deswegen entstehen dann mitunter auch solche Hundesportarten. Mhm. Ja. Und Agility und Hoopers ist für mich einfach das Faszinierendste. Ja. Es ist für mich einfach so, allein schon dieses Training, diese Zeit, die du mit dem Hund eigentlich verbringen musst, um nach vorne zu kommen. Ja. Ich sag mal so, du musst halt immer gucken, dass du dein Training immer so gestaltest, dass es auch für den Hund noch positiv ist und nicht nochmal und nochmal. Das Gefährliche beziehungsweise an Hoopers ist ja, du stehst, du läufst nicht mit. Beim Agility läufst du ja wenigstens mit. Du merkst, oh, ich kann jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich muss eine Pause machen.
Ja.
Bei Hoopers, da läuft der Hund Gefahr, zigmal laufen zu müssen. Und wenn du natürlich so einen Hund hast, so wie mein Lucas war, dann hätte ich 10-mal ohne Mund mehr wäre der gelaufen. Und wenn du da keine Rücksicht nimmst auf den Hund, ich sag mal so, da muss das Ego oder sag ich mal, es muss ein gesunder Ehrgeiz sein. Ja, es gibt einen Ehrgeiz, der muss aber gesund sein und es muss für beide Teams machbar sein, für Hund und für den Menschen. Und der Spaß muss definitiv immer an erster Stelle stehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Wichtigste Aussage. Wenn ich hier jetzt heute zuhöre und ich könnte mir vorstellen, das mal machen zu wollen, wie gehe ich das am besten an?
Tja, es ist ganz einfach, so wie es in meinen Seminaren auch macht. Kommen Leute, die machen das erste Mal. Und dann frage ich einfach mal, du musst einfach mal abfragen, was kann der Mensch, was kann der Hund, was hast du seither gemacht? Weil du musst da immer gucken, wenn Fehler entstehen, solltest du auch die Hundesportarten kennen, die der vorher schon gemacht hat oder noch macht. Da kannst du ja vieles ableiten, wodurch Fehler entstehen können. Und dann lasse ich mir ein, ich stelle mal eine einfache Geschichte auf. Ich frage mal, okay, kann dein Hund durch den Hub laufen? Kennt er die Geräte überhaupt mal? Wenn derjenige mir sagt, okay, er kennt sie, dann sage ich, gebe ich mal was vor, eine kleine Sequenz. Und dann frage ich immer, okay, wenn du hier stehst, meinst du, das geht? Und ich schaue mir das Ganze mal an. Also wo kommst du her? Was kannst du? Welche Erfahrungen, welche Fähigkeiten hast du? Für den Trainer ist es zunächst mal ganz wichtig, damit du einen Ansatz hast, damit du den mitnehmen kannst von da, wo er herkommt. Und dann entwickelst du den in kleinen Schritten weiter. Du schaust dir einfach die Beziehung Mensch-Hund an. Wie führt er seinen Hund? Welche Körpersprache benutzt er? Welche Signale hat er? Und dann sage ich einfach, wenn es ein Beginner ist mit dem jungen Hund und er wirklich auch im Hoopers weiterkommen möchte, im Training und vielleicht auch gern Turniere laufen möchte, dann stelle ich ihm einfach mal meine drei Varianten von Führsystemen oder Konzepte vor, erkläre ihm die Vor- und Nachteile, damit er weiß, in welche Richtung es geht und letztendlich kann dann bei mir der Kunde bzw. derjenige entscheiden, in welche Richtung er gehen möchte. Und dann richten wir natürlich das ganze Training dementsprechend aus. Ja, aber ich schaue mir die Leute grundsätzlich immer an, damit ich den Stand, den Trainingsstand kenne. Und ab dem Trainingsstand kommen dann meine Tipps. Achte mal auf deine Körpersprache, achte mal auf dein Timing. Okay, aufpassen, dein Signal überschattet sich mit dem anderen Signal, da müssen wir uns was Neues überlegen. Also sind alles Dinge, wo man darauf achten muss als Trainer, dass das Ganze funktioniert. Ja. Am Anfang haben wir ja im Hoopers, ich selber ja auch, gefuchtelt ohne Ende. Ja, das willst du nicht sehen. Ich habe einen YouTube-Kanal, da habe ich meine Anfänge, es sind glaube ich über 100 Videos drauf. Du lass dich kaputt, aber ich schäme mich nicht dafür, wie ich angefangen habe, weil ich sag mal so, jeder, der sagt, na gut, ich kann's nicht, dann sage ich ja. Ich dachte auch, ich kann's nicht anders. Bloß du merkst dann beim Training, dass so ein ruhiges Führen dich viel weiter bringt als ein Fuchteln, was nicht definiert trainiert wird.
Ja.
Also ein gut trainiertes Sichtsignal, welches der Hund kennengelernt hat, das funktioniert. Du kannst einen Hund auch... Ich hatte einen Hund, der ist bereits in der H2, der Hund ist taub. Ja, die führt ihn in der H2.
Krass.
Krass, je nach Parcours, ja. Da geht's natürlich nur über definiert, trainierte Sichtzeichen, aber ja. Diese Sichtzeichen müssen so gezeigt werden, dass es der Hund trainiert, genauso wie ein Wort, damit der Hund weiß, was für ein Bewegungsablauf dahinter steckt. Und das ist halt im Prinzip das Entscheidende beim ganzen Aufbau. Ja, du musst den Leuten erklären. Und als Trainer ist es wichtig, wenn du was erklärst, dann frage ich immer nach, hast du es verstanden? Das sage ich immer, versuch's mal bitte umzusetzen. Natürlich klappt's nicht von Anfang an. Es ist halt so. Du weißt das selber oder ich weiß es aus meiner Geschichte, wo ich mit Hoopers anfing, wie ich angefangen habe und wie schwierig es ist, sich zurückzunehmen. Damit der Hund es versteht. Du musst immer gucken, versteht mein Hund? Wir Menschen wollen helfen, aber ich sage, es gibt nicht nur helfende Hände, sondern es gibt auch Hände und Fuchteln, wo der Hund nichts versteht. Und wenn du auf ein Wortsignal raus möchtest, muss man sich das so vorstellen, solange du das Wortsignal sagst und noch viel rumfuchtelst, überschattet das Sichtzeichen dein Wortsignal definitiv. Ein Wortsignal heißt, egal wie ich stehe, ob ich mich vom Hund abwende, bis der Hund es mal, da darf ja kein Augenzwinkern und gar nichts sein. Du stehst quasi wie eine Mumie da und machst bloß den Mund auf und zu. Nur dann kannst du ja eigentlich davon ausgehen, dass der Hund das Wortsignal verstanden hat. Wenn er es hört, so dass er weiß, okay, das ist es. Wichtig ist, was viele auch wenig trainieren, ist A, im Hoopers ganz wichtig, Gerätekennung. Das gibt's ja im Agility auch. Ich sag ja Tunnel oder ich sag auf oder ich sag Steg oder wie auch immer. Und im Hoopers ist es ja nichts anderes. Ich kann ja jetzt zum Beispiel an Tony und Gate nicht sagen, lauf links rum oder rechts rum, sondern das Signal muss auch eine Verknüpfung mit dem Gerät haben. Das heißt, wenn ich jetzt mit absoluten Signalen arbeiten möchte oder auch referenzorientiert, dann hat meine Tonne, um die Tonne mit der linken Schulter anlaufen zu können, da habe ich zum Beispiel ein Swing. Swing, I für links und ich habe einen Turn, R für rechts. Das heißt, wenn ich jetzt von hinten führe, dann soll der Hund ja, je nachdem, wie es letztendlich gebrieft wird und wie was der Parcours hergibt, soll mein Hund von hinten geführt die Tonne rechts anlaufen. Dann gebe ich dem Hund im Prinzip, wenn er am vorhergehenden Gerät die Nase durch den Hub durch ist, als Beispiel kriegt er schon die Information, Achtung, laufe jetzt mit der rechten Schulter, also Turn, lauf die Tonne im Prinzip mit der rechten Schulter an, damit du rechts abbiegen kannst. Oder ich sage im Swing, lauf mit der linken Schulter an, um links abbiegen zu können. So, und jetzt somit habe ich jetzt im Prinzip schon links oder rechts anlaufen an Tony und Gate. Das lassen wir mal gleich, sonst wird es zu viel an Signalen. Und bei Tunnel und bei Hub, wo der Hund ja eigentlich nur durchlaufen muss, da muss ich nicht sagen, lauf zunächst mal links oder rechts an. Dann gibt's zum Beispiel das links, rechts oder du nennst es halt anders. Also der Bezug, ich kann ja Tunnel ansagen. Ja. Und vor dem Tunnel rechtzeitig, vom Timing muss ich dem Hund ja sagen, pass mal auf, nach dem Tunnel biegst du jetzt links oder rechts ab. Und an der Tonne, da sage ich dem Hund, pass mal auf, lauf mit der Tonne innen, außen oder links oder rechts an, um entsprechend den Winkel links oder rechts zu absolvieren. Ja, und das ist natürlich vom Training her schon ein gewisser Aufwand, aber natürlich macht es ja auch Spaß.
Und also, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es zeigt einfach, wie komplex Hunde doch dann denken können.
Total. Es dauert seine Zeit und du musst ein entsprechendes Konzept haben. Und klar, ich probiere immer wieder Dinge aus, weil mir ist es wichtig, möglichst einen Kunden möglichst schnell zum Erfolg zu führen, ne? Das heißt, manchmal hast du ein Wochenendseminar, du hast 2 Tage Zeit, du lernst den Kunden kennen. Also die, wo schon öfters bei mir sind, was ich auch habe, so Stammkunden, die kennst du. Mhm. Aber jetzt hast du jemanden, den kennst du eben noch nicht. Bis du zunächst mal weißt, wie das Team tickt, brauchst du eine gewisse Zeit. Bis du das alles erklärt hast und bis mal die Grundlagen so einigermaßen stimmen, da ist ja schon im Prinzip ein Tag rum. Das heißt, und da arbeite ich dran, okay, wie kann ich im Prinzip durch entsprechendes Training und Trainingstechniken und Konzepten, die du ausarbeitest, rumprobierst und sagst, okay, da bin ich schneller, da komme ich schneller zum Ziel, der Hund ist motivierter, ich habe weniger Fehler drin. Da bist du als Trainer die ganze Zeit am Rumprobieren, so dass du auch natürlich deinen Erfolg an den Seminaren, Workshops und Trainerweiterbildungen hast. Das ist ja natürlich das tägliche Brot eines Trainers, der sich ja ständig weiterentwickeln muss. Wenn du stehst, dann stirbst du, sage ich mal, mehr oder weniger. Du bist ja immer in Bewegung. Das System ist in Bewegung, die Zeit ist in Bewegung. Alles verändert sich und als Trainer musst du auch bereit sein, dich selber zu verändern, damit du vorne noch mitspielst. Ja. Wenn du denkst, du hast ein System, ein Jahr später merkst du, die anderen sind schon meilenweit von dir entfernt und du hängst hinterher, das wird nicht funktionieren. Aber genau das macht's ja für mich so interessant, ne? Du siehst, es kommen neue Richtungen, die Parcours werden anspruchsvoller und dann sage ich, okay, mit dem jetzigen System, so wie wir es momentan handhaben, komme ich nicht weiter. Was gibt es für Möglichkeiten, um im Prinzip dann den Hund trotzdem auch durch einen entsprechend anspruchsvollen Parcours fehlerfrei durchzukriegen. Ja.
Du bist einfach ein Meister deines Faches und du lebst wirklich diesen Sport. Das ist krass. Ja. Wir reden seit einer Stunde drüber und wir können wahrscheinlich noch 10 Stunden weiterreden.
Eine Stunde?
Hast das? Ja, wir sind bei einer Stunde. Das ist verrückt. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte auch, ist ja irre, wie die Zeit vergeht. Du hast das richtig durchdacht alles.
Manchmal kommst du durch Zufall auf manche Dinge. Du siehst manche Dinge, aber du siehst, es ist, wäre für mich jetzt nicht optimal, aber du hast so einen Anreiz. Und dann beschäftigst du dich damit. Und viele Dinge, wo auch viele Leute sagen, das kriege ich nicht hin, sage ich doch, aus meiner Erfahrung, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du dich damit beschäftigst, dann kommst du deinem Ziel immer näher und es wird auch für dich einfacher, ne? Oft ist es an den Seminaren so, ich habe entsprechende Parcours stehen, wo ich viele Dinge abdecken kann, ja? Wo ich zum Beispiel mit absoluten Dingen, der wo das möchte, abdecken kann, wo ich im Prinzip 1-2 Geräte rausnehme, wo ich ein H1 im Prinzip bedienen kann, H2 bedienen kann. Und ich stelle dann auch die Zahlen hin und dann sage ich, schaut ihn euch mal an, wie würdet ihr das führen? Herr Michael, das geht ja gar nicht. Da sage ich, okay, jetzt gehen wir das mal gemeinsam durch. Wann muss ich was machen, mit welchem Signal? Was ist meine Führtechnik für diesen Parcours? Ja, wie kann ich da arbeiten? Und wenn das klar ist, dann fangen wir in Sequenzen an, weil ich gucke immer zunächst mal eine Sequenz. Wenn die nicht funktioniert, brauche ich die zweite Sequenz ja gar nicht angehen. Und dann irgendwann mal, so nach 2 Tagen, laufen die Leute diesen anspruchsvollen Parcours. Und ich frage dann immer, und? Ja, stimmt. Wenn man sich damit auseinandersetzt und in kleinen Scheiben aufteilt, ja, dann begreift man auch das Ganze. Und ich sage immer, vom Kleinen, dieses kleinschrittige Training, gut erklärt, bringt dich auf einen entsprechenden Level. Und oft musst du die Leute dazu bringen, dass sie über den eigenen Schatten springen. Die trauen sich nicht. Und vor allem auch das Vertrauen zum Hund. Also ich sage immer, ein Team besteht aus 50% Mensch und 50% Hund ergibt 100% Team. Und so muss es sein. Mir ist es auch wichtig, dass der Hund bei den Läufen partizipiert. Das heißt, diese Selbstständigkeit auch, weißt du, nicht nur hier und jetzt musst du dahin, jetzt musst du dahin. Nein, über Signale, sage ich mal, mit wenig Körperbewegung den Hund fehlerfrei durch den Parcours zu bringen und auch diese Beziehung zum Hund ist dann letztendlich das Vertrauen, weil ich weiß, dass da mein Hund aufmerksam ist, mit mir arbeitet. Es ist dann immer, wenn du so einen Parcours, so einen anspruchsvollen Parcours fertig hast, das sehe ich auch bei den Turnieren, die Leute, die gehen auf die Knie, die weinen.
Mhm. Glaube ich sofort. Ja, schön. Und
das berührt einen, ja.
Richtig schön. Wir müssen das irgendwann mal an anderer Stelle fortsetzen, weil ich glaube, dass du noch eine ganze Menge darüber zu erzählen hast. Diese Leidenschaft ist bei mir brutal angekommen und also ich habe die ganze Zeit eh schon mit dem Gedanken gespielt, dass ich das unbedingt mal mit meinen Hunden machen muss. Jetzt hast du wirklich so diesen letzten Funken da reingegeben. Ich muss das auf jeden Fall mit meinen Hunden ausprobieren und das auch einfach mal erleben.
Ja, es wird mich sehr, sehr freuen, auch gerade, sage ich mal, es gibt ja viele, viele Hundesportler aus dem Agility, die am Anfang kein Interesse haben, wo ich jetzt mittlerweile sehe, parallel dazu machen die das, weil es einfach mal was anders ist im Prinzip zum Agility. Natürlich ist da auch viel Bewegung drin, aber es ist anders. Das Training, um so weit zu kommen, ist ein anderes. Ja, und das ist eben die Faszination und so. Und ich sage, so dieser Spirit, ne, so ach, geil, und diese Gänsehaut, es ist so faszinierend, wenn du dann die Teams siehst, wenn sie einen Parcours fehlerfrei, einem schönen, gleichmäßigen Laufen, diese Abstimmung zwischen Mensch und Hund siehst, wo du dann fast vergisst, im Prinzip die Fehler mitzuzählen, wenn es welche geben würde, ja. Es ist genial, also es ist meins. Ich liebe und lebe es tatsächlich, ja.
Das hat man total gemerkt. Ich hoffe, dass wir beide uns dieses Jahr im Wolf irgendwie zufällig über den Weg laufen und abends mal 1-2 Kaltgetränke zusammen trinken können.
Ja, gern.
Ich danke dir sehr für heute, für diesen ersten Aufschlag hier in diesem Podcast zum Thema Hoopers. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen ein bisschen anzünden konnten, dass er oder sie jetzt auch Bock haben, mit ihrem Hund das mal auszuprobieren. Das würde mich total freuen.
Ja, herzlichen Dank, Jan, an dich, dass ich im Prinzip einfach so meine Gefühle und mein Wissen beziehungsweise so ein bisschen rüberbringen konnte, um vielleicht noch mehr Hundesportler in diesen Hundesport so ein bisschen so reinzubekommen, so einfach so dieses Feeling. Ja? Ich sage immer, Hubers musst du fühlen, irgendwann mal fühlst du es. Es ist so, es ist einfach, ich kann es nicht anders sagen, es ist für mich einfach der geilste Hundesport neben anderen Hundesportarten.
Cool, gefällt mir. Ganz zum Abschluss darfst du natürlich auch eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden, als kleines Dankeschön für deine Zeit heute. Geht das hin?
Das würde an die Tierrettung Esslingen gehen, also Tierheim Esslingen, Kreis Esslingen, da wo ich auch wohne. Das bietet sich für mich an.
Ja? Da geht's hin. Dann viel Freude mit der Palette Futter da und Dank an dich nochmal für alles, was du uns heute geschenkt hast. Und auf ein nächstes Mal, würde ich sagen.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir.
Gerne. Tschüssi.
Ciao.